Ja, ein herzliches Grüß Gott, ein herzliches Dankeschön, dass Sie bleiben. Und ich darf Ihnen Zeugnis geben. Ich bin mit 28 Jahren gestorben. Und ich bin kein KI. Ich sitze tatsächlich vor Ihnen und möchte Ihnen darüber berichten, weil es so wichtig ist für unser Leben, wirklich bei Gott zu sein. Wir haben so wunderbare Worte gehört heute. Seid heilig, denn Gott ist heilig. Wenn wir einmal in den Himmel kommen wollen, Gott ist heilig, dann müssen auch wir heilig sein. Ja, bevor ich auf mein Nahtoderlebnis eingehen möchte ich noch kurz über meine Kindheit und Jugend berichten, weil dann kann man besser erkennen, warum das alles so gekommen ist. Meine Großmutter wollte nicht, dass ich in diese Familie komme, denn das wäre für die Familie eine Schande gewesen, weil ich ein uneheliches Kind war. Meine Mutter hatte nicht gewusst, dass mein Vater in Deutschland Frau und drei Kinder hat. Er hat es ihr nicht gesagt. Sie haben sich verliebt und dann war sie schwanger. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt müssen wir heiraten. Ja, früher war das ja so. Und Gott sei Dank noch so, dass man noch kirchlich geheiratet hat. Und dann hat er eröffnet, ja, ich habe Frau und Kinder, ich kann dich nicht heiraten. Daraufhin hat sie diese Beziehung sofort abgebrochen, denn sie war eine sehr gläubige Frau, hat aber ihr Leben lang darunter gelitten, denn sie hat meinen Vater sehr geliebt. Ja. Meine Großmutter, ja, sie war eine etwas strenge oder zu strenge Person, und wollte eben nicht und hat gesagt, sie muss dieses Kind, also mich, abtreiben. Das machte aber auch meine Mutter nicht, weil sie eben so gläubig war. Ja. Und darauf hat sie ihr gedroht, dass da Schlimmes passieren werde. Und dann kam meine Geburt und es kam die Hebamme ins Haus, wie es auch früher noch war. Ja. Und wie das meine Großmutter mitgekriegt hat, hat sie die Holzhacke geholt, mit der man Holz hackt, und wollte mich gleich nach der Geburt erschlagen, mit der Holzhacke, ja. Und die Hebamme konnte das Gott sei Dank noch verhindern, hat die Tür zugesperrt und hat ihr sehr zugesprochen, dass sie das nicht machen soll, und dann hat sie Gott sei Dank von ihren Vorhaben abgelassen, ja. Aber was ist passiert? Immer, wenn wir uns im Haus begegnet sind, hat sie mich geschlagen, ohne Grund, hat gesagt, du gehörst nicht hierher, du Fratz, du gehörst nicht hierher, hat mich geohrfeigt, bei den Haaren gerissen und so weiter, ja. Und so war das gerade für mich nicht unbedingt sehr schön, meine Kindheit. Und später habe ich auch erfahren von meiner Schwester, die von dem ersten Mann, der im Krieg gefallen ist, also eine Halbschwester war, dass sie mich auch mit Holzscheiten, mit der man in den Ofen nachlegt, im Wickelpolster, früher hat man noch ein Wickelpolster gehabt, geschlagen hat, wenn ich halt geweint habe, ja, und meine Mutter gerade nicht da war, ja. Also ich wurde sehr misshandelt. Ich war dann sehr auf der Suche nach Zärtlichkeit und Liebe, und bin auf den Schoß meiner Mutter einmal gekraxelt und wollte ihr halt ein Bussi geben. Ja. Darauf hat sie mich so weggestoßen, dass ich mich schwerst am Hinterkopf verletzt habe. Ja. Also auch sie wollte keine Zärtlichkeit und konnte auch keine Zärtlichkeit geben. Dann habe ich mich an meiner Schwester anhalten wollen. Die war 5 Jahre älter und wollte halt öfter mit ihr spielen. Aber das wollte sie nicht. Und dann hat sie einmal Freundinnen da gehabt, ja. Und dann habe ich mich halt eingeschlichen und wollte unbedingt mitspielen, ja. Und dann haben sie mich, es war Sommer, nackt ausgezogen und haben mich mit Brennnessel so geschlagen, dass mein ganzer Körper mit Pusteln übersät war, damit ich ja nicht mitspielen konnte. Ja, man muss jetzt sagen, nach diesen Misshandlungen und so weiter, müsste ich eigentlich ein psychisches Wrack sein. Das war aber nicht so. Gott hat mir immer geholfen. Zuerst war es so, dass ich natürlich immer alleine im Garten oder so irgendwo war, wo ich halt niemand begegnet bin, damit ich nicht gleich wieder geschlagen werde. Und wir hatten einen Haushund. Früher war das noch üblich leider, dass Hunde an der Kette waren. Und der war sehr bissig, ja. Man musste ihn mit einem Stock das Reindl hinschieben, wenn er Futter bekam, und so mit einem Holzhaken wieder weg, weil er hat alle gebissen, ja. Wahrscheinlich, weil er angekettet war. Aber ich durfte aus seinem Napf essen, sozusagen, und bei ihm in der Hundehütte schlafen. Und das war für mich auch eine Geborgenheit, die ich da erfahren durfte. Und deshalb liebe ich auch Tiere sehr, muss ich dazu sagen. Ja, und jetzt eben noch einmal zu diesem psychischen Wrack. Ich war sehr unglücklich und wollte manchmal nur sterben und habe halt immer bei meiner Großmutter, bei meiner Mutter, bei meiner Schwester diese Liebe gesucht, diese Zuwendung, diese Zärtlichkeit. Und dann ist das passiert in der Schule, wie ich in die Volksschule gegangen bin, war eine Familie, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, war eine Familie, da hat der Mann einen Diebstahl begangen. Und dann wurde diese Familie halt sehr gemieden, ja. Die hatten aber zwei Buben. Und mit denen durfte niemand spielen, ja. Also die hatten genauso die Ablehnung wie ich, ja. Und eines Tages habe ich mir gedacht, ich schleiche mich jetzt davon, weil die glauben, ich bin eh im Garten. Und gehe zu diesen Buben und spiele mit diesen Buben, ja. Und wie ich mit diesen Buben gespielt habe, da ist etwas passiert in meinem Leben, ja. Ich habe plötzlich gespürt, diese Liebe, die durch mich durchfließt, die in mir ist. Die Liebe ist in mir. Es war eine große Entdeckung. Und ich habe zwar dann Schläge bekommen, weil meine Mutter ist natürlich draufgekommen, dass ich schon wieder schlimm war und mich weggeschlichen habe. Aber ich habe mich noch ein paar Mal zu diesen Buben geschlichen. Und es war so schön für mich, anderen das zu geben, was ich nicht bekommen habe. Heute hat das so gut gepasst, wie wenn wir uns das ausgesucht hätten. Wir haben es aber nicht. Ja? Alles, was ihr den geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan, ja. Also das passt so wunderbar zu meinem Zeugnis. Ja, aber ich möchte auch meine Großmutter ein bisschen rechtfertigen, denn sie war eine sehr, sehr hübsche Frau, war bei Bauern, früher hat man gesagt Dienstmagd, ja. Und der Bauernsohn hat sich halt auch in sie verliebt, ja. Und wie sie schwanger war, dann wollte er halt sie heiraten, ja. Und dann haben die Eltern gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist nur eine Dienstmagd. Du musst eine reiche Bäuerin heiraten. Und er musste dann eine andere Frau heiraten. Meine Großmutter durfte bleiben und durfte dann zusehen, wie dieser Mann, den sie so sehr liebt, mit der anderen Frau lebt und Kinder hat und so weiter und wollte dann natürlich nur weg, ja. Und mein Großvater hatte mit der ersten Frau 6 Kinder und bei der 6. Geburt starb diese Frau. Ja, was tut ein Mann? Wie war das früher? Da hast du nicht so Hilfe gehabt oder so. Das war nicht so einfach. Und dann ist er durch Vermittlung mit meiner Großmutter in Verbindung gekommen und hat sie sofort kommen lassen und sofort geheiratet. Er war aber ein sehr, sehr gläubiger Mann, ja. Und die Ehe war sicher nicht einfach, ja. Aber er hat es irgendwie im Glauben durchgestanden, ja. Und so kann man auch meine Großmutter ein bisschen verstehen, dass uneheliche Kinder für sie ein Schrecken waren und etwas, das das Leben zerstört sozusagen. Ihr Leben war zerstört durch dieses uneheliche Kind. Ja? Also kann man auch wieder ein bisschen schauen, ja? Dass sie halt da nicht so unbedingt nur böse war, sondern halt auch, ich sage immer, nur Verletzte verletzen. Sie war halt auch eine Verletzte. Und sie hat dann durch meinen Großvater, der sehr klug war, er war ein Baupolier und hat Brücken und alles gebaut, da haben sie ihn immer geholt, weil er halt das alles ausrechnen konnte und so. Und so hatte sie Ansehen durch ihn und wollte halt dann durch mich, das uneheliche Kind, das Ansehen nicht verlieren. Ja, so kann man das vielleicht alles ein bisschen besser verstehen. Durch meine genetische Stoffwechselerkrankung hatte ich oft viele Wochen 41 Fieber, weil man damals mit Ernährung das nicht so verstanden hat. Und ich fühlte mich nicht gerade halt so wunderbar. Und als ich dann in der Jugend war und die Buben sich mir halt ein bisschen genähert haben, na ja, dann freute ich mich, dass sich plötzlich wer mir zuwendet. Und auf Ruckzuck war ich halt auch schwanger. Doch ich wollte diesen Mann nicht heiraten, aber meine Großmutter und meine Mutter zwangen mich dazu. Ich fühlte mich nie verheiratet mit diesem Mann und war auch da sehr, sehr unglücklich, weil er psychisch sehr krank war. Und dann griff Gott ein. Dann griff Gott ein. Und Gott hilft jeden. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Er hilft wirklich jeden. Mit 28 Jahren, nach meinem dritten Kind, das war 4 Wochen alt, kam ich ins Krankenhaus. Ich hatte eine große Zyste, die sich bei der Geburt stillgedreht hat und zu verfaulen begonnen hat. Und das haben die Ärzte nicht gleich erkannt. Und dann kam ich halt ins Krankenhaus und sie haben mich notoperieren müssen. Und nach der Notoperation kam ich aufs Zimmer, aber gleich darauf habe ich nur geschrien vor Schmerzen und plötzlich bin ich gestorben. Ja. Die Krankenschwester hat gleich die Ärzte geholt und die versuchten, mich zurückzuholen. Aber was ist bei mir passiert? Und das ist jetzt das Wichtige für alle Menschen. Meine Seele löste sich vom Körper, so wie es in der Religion heißt. Und ich schwebte hoch bis an die Decke des Krankenhauses und sah hinunter, wie die Ärzte sich bemühten, mein Leben zurückzuholen. Ich war aber wirklich klinisch tot. Und da ich immer trotz all meiner schlimmen Situationen, die ich erlebt habe, trotzdem ein fröhlicher Mensch war, habe ich so runtergeschaut und habe mir gedacht, na, die führen sich aber auch mit mir, ja, die führen sich richtig auf mit mir. Das interessiert mich aber jetzt nicht mehr, ja. Ich sah meinen Körper da liegen, wie halt die alles versucht haben, ist ganz klar. Na, die führen sich auf mit mir. Nein. Und habe mich umgewendet und dann, ja, dann passierte das Schöne. Ich sah das Licht. Es ist eigentlich mit menschlichen Worten kaum beschreibbar, ja. So ein wunderschönes Licht und es strahlte auf mich, ja, ich versuch's mit menschlichen Worten, so eine Geborgenheit und so eine Liebe, das erlebt man hier auf dieser Erde nirgends, wirklich nicht, ja. Und das war so schön, das war so schön. Und ich hatte keine Schmerzen mehr. Und ich war so glücklich bei diesem Licht und wollte näher zu diesem Licht und bei diesem Licht bleiben. Sonst wollte ich gar nichts mehr. Und in dem Augenblick haben mich doch die Ärzte wieder zurückgeholt. Ja. Und ich war todunglücklich, dass ich wieder zurück musste, dass ich wieder da war in meinem Körper mit all den Schmerzen und nicht mehr bei dieser Schönheit und Geborgenheit war. Aber dann war ich natürlich froh, drei kleine Kinder, die brauchen die Mama. Ja. Und so habe ich natürlich geschaut, dass ich meine Kinder gut erziehen kann. Habe mir am Anfang auch niemand sagen getraut, dass ich aus dem Körper draußen war. Ich habe mir gedacht, die werden sich denken, na, die spinnt jetzt oder so. Ich habe mir es niemand sagen getraut am Anfang. Ja. Und es war drei kleine Kinder, Haus umbauen, Geld verdienen und, und. Es war nicht so einfach und es verging eine längere Zeit, bis meine Kinder dann etwas größer waren und ich mir dann gedacht habe, aber jetzt möchte ich endlich diesen Gott näher finden. Ich war immer römisch-katholische Christin, bin brav zur Sonntagsmesse gegangen, wie das halt so üblich war. Ja, aber ja, das war's halt, ja. Und ich habe auch meine Kinder so erzogen, ja. Und dann, wie sie eben, wie gesagt, größer waren, habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich eine Lebensbeichte machen. Und bin dann nach Maria Dreichen, das wird Ihnen ja was sagen, auf den Wallfahrtsort gefahren, auf einen Karfreitag und wollte dort beichten, ja. Ja, es war kein Priestertag. Und dann hatte ich die Frechheit, muss ich sagen, bin vorne zum Altar gegangen und habe zur Gottesmutter gesagt, jetzt mach was, ich will beichten, jetzt mach was, da ist keiner. So habe ich mit der Mutter Gottes geredet, ja, in meinen, ja. Dem Moment ging rückwärts die Tür auf und ein sehr südländisch aussehender Mann kam herein, mit so ein bisschen am Bart und so braune südländische Augen. Und ich stürzte auf den hin in meinen leichten Zorn und sagte, ist da niemand zum Beichten? Und er sah mich an, ganz erstaunt, weil ich ihn so angefahren habe und hat gesagt, Sie können bei mir beichten. Und dann sah er ganz suchend, wo die Beichtstühle sind. Das ist mir gleich gar nicht aufgefallen, weil ich war so froh, ich kann beichten, juhu. Ja. Und dann habe ich eben eine große Beichte abgelegt. Und mitten in der Beichte hat dann dieser Mann, mir unbekannt damals, gesagt, und Ihre anderen Sünden? Sag ich, welche anderen Sünden? Na gut, ich nehme sie mit hinein, hat er gesagt, ja. Und hat mir dann die Lossprechung gegeben. Und dann ist er mit mir aus dem Beichtstuhl raus und hat gesagt, jetzt knien Sie nieder. Sie bekommen jetzt von mir einen besonderen Segen. Okay. Dann habe ich mich niedergekniet und dann hat er etwas von neugeweihten Priesterhänden gesprochen. Neugeweihte Priesterhände. Hat mir die Hände aufgelegt, hat mir einen langen, besonderen Segen gegeben und dann durfte ich aufstehen. Ich habe mich dann in die Bank gesetzt, um meine Buße zu beten und dann plötzlich denke ich mir, ja, wer war das jetzt überhaupt, wenn das kein Priester war? Na, für mich gilt die Beichte aus. Ich habe gebeichtet, für mich gilt sie jetzt. Ja. Später, viele Jahre später, habe ich dann ein Bild gesehen vom Pater Pio, gleich nach seiner Priesterweihe. Und ich habe gesagt, das ist er, das ist der Mann von Dreichen. Na, wie gibt's denn das? Der war ja 1968 schon gestorben. Die Gottesmutter hat ihn vom Himmel herabgeschickt, damit ich mich beruhige und beichten kann. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen. Seit er mir diese Hände aufgelegt hat, hatte ich die Seelenschau. Na, das war mir erst so wieder am Anfang. Weil ich sah zum Beispiel, ich ging in Eckenburg am Trottoir und sah vis-à-vis am Trottoir einen Mann gehen. Und durch diese Seelenschau sah ich, der stirbt morgen. Der hat morgen einen Herzinfarkt. Und der ist in schwerer Sünde. Ja, was tue ich denn jetzt? Ich war total überfordert, ja. bin dann heimgefahren, habe mir nichts getraut, weil ich mir gedacht, ja, da ruft die Polizei oder haut mir vielleicht eine runter oder ich weiß nicht, was soll ich tun? Ich bin überfordert, habe viel gebetet und habe gesagt, Gott, zeig mir nur bitte das, wo ich wirklich helfen kann und nicht überfordert bin. Und habe wirklich geweint und bin gekniet und habe gebetet und gebetet. Und Gott hat es so gemacht. Was ist noch passiert? Nach dieser Beichte bei Pater Pio ging ich ja natürlich zur nächsten Messe und zur Kommunion. Und nach der Kommunion hatte ich ein Brennen im Herzen. So ein starkes Brennen. Und dann habe ich mir gedacht, na super, jetzt bin ich auch noch herzkrank. Ja, aber nach jeder Kommunion war es wieder so. Das Herz hat gebrannt und gebrannt. Und ich dachte, das muss mit der Kommunion zusammenhängen. Und dann habe ich wirklich nach der Kommunion so da hineingeredet und habe gesagt, was ist das? Was ist da los? Und dann gab mir Jesus Antwort in meinem Herzen. Ja. Und seither spricht er in meinem Herzen. Und viele Gespräche mit Jesus und auch mein Nahtoderlebnis ist zum Beispiel in diesem Buch aufgeschrieben. Wir haben drüben einen Bücherstand gemacht, da können Sie nachher gewisse Bücher, die Sie halt möchten, erwerben. Ja, und dann kam ich drauf, es genügt nicht, Sonntagschrist zu sein. Gott will Beziehung mit uns. Und dann passierte, weil der Teufel schläft nicht, der schläft absolut nicht, ja. Dann habe ich mir gedacht, ich schaue mir jetzt alle Religionen an. Welche ist denn die richtige? Wirklich unser römisch-katholischer Glaube? Ich habe mir den Buddhismus angeschaut, den Hinduismus und verschiedenste Philosophien und Religionen. Den Islam, alles Mögliche. Aber da hat nichts damit zusammengestimmt. Da hat überall was gefehlt. Das war's nicht. Dann denke ich mir, na ja, dann muss ich halt mit der Bibel anfangen. Lest halt einmal die Bibel. Das ist ja unsere Schrift. Ich kenne sie ja nur von den Ausschnitten in der Kirche. Und nachdem ich ganz kurz gelesen habe, habe ich sie genommen und habe sie weggeschmissen in einen weiten Bogen und habe mir gedacht, na glauben die, wir sind so naiv? Es gab Riesen, die wurden über 1000 Jahre alt. Das ist ja ein Märchenbuch. Was wollen die mit der Bibel? So habe ich damals gedacht, ja. Aber Gott hat mich immer genommen und ein bisschen geschüttelt. Und ich habe dann doch wieder, wie ich gesehen habe, keine Religion ist die richtige, die wirklich die ganze Wahrheit hat. Nur unsere römisch-katholische Kirche. Dann habe ich doch wieder in der Bibel angefangen zu lesen. Und Gott hat mir geholfen, dass ich es auch verstehe, was ich lese. Ja. Und so wurde ich auch, Gott sei Dank, ziemlich bibelfest. Was ist noch passiert? Im Jahr 2000 habe ich mir dann eine Reise ins Heilige Land gewünscht. Ja, das war eine wunderschöne Reise. Es waren wunderschöne Orte, die wir besucht haben. Und dann waren wir in der Wüste Negev. Wir hatten Schweigeexerzitien. Und beim Abendessen, ich kam zu spät, was nicht meine Art ist. Ich bin immer früher da, aber es war halt so. Und dann bekam ich nur den Vorsitz vor der langen Reihe mehr, wo alle saßen und das Abendessen genossen haben. Und plötzlich höre ich rechts von mir eine laute Stimme, die sagt, der Meister kommt. Und ich denke mir, wer redet? Wir haben Schweigeexerzitien. Wer redet da? Oder ist ja gar niemand. Ich schaue die Leute alle an. Das hört, die essen alle. Das habe nur ich gehört, da bin ich jetzt, was ist jetzt, was heißt, der Meister kommt? Dann schaue ich, die Tür ist zu und gleich drauf höre ich links von mir eine wunderbare, sanfte Stimme. Liebst du mich? Und dann war ich wieder einmal überfordert. Ich konnte nicht Ja sagen, ich konnte gar nichts. Ich war total überfordert. Wieder hörte niemand diese Stimme. Ich berichtete das dann den Priester, denn wir hatten bei den Schweigeexerzitien immer die Möglichkeit, am Abend mit dem Priester ein Gespräch zu haben. Und dann sagte ich ihm, was passiert ist. Und dann sagte er, das war eine Offenbarung Gottes. Jesus hat sie gefragt, ob sie ihn lieben. Puh. Liebe ich Jesus? Diese Frage möchte ich an Sie alle richten. Lieben Sie Jesus? Das ist gar nicht so einfach. Denn wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und wir haben es heute gehört, der macht alles gut. Das schaffen wir nicht immer. Ja? Ich habe dann später Jesus gefragt, Jesus, es tut mir so leid, dass ich dir nicht geantwortet habe. Aber was hättest du gesagt, wenn ich gesagt hätte, ja, ich liebe dich. Folge mir nach. War seine Antwort. Folge mir nach. Ja. Und dann hat Gott wieder eingegriffen. Denn meine erste Ehe war ja für mich nicht wirklich Ehe. Und ich war ja sehr unglücklich. Und dann bekam ich Eierstockkrebs. Und der Arzt sagte zu mir, Sie werden circa noch 3 bis 6 Wochen leben. Mehr können wir nicht tun für Sie. Er hat mir das einfach so gesagt. Ja? Und ich habe mich gefreut. Okay. Endlich ist dieses Leben vorbei und endlich kann ich dann glücklich sein und wieder bei Gott sein, bei diesem Licht. Ich habe mich gefreut und der hat das überhaupt nicht verstehen können. Der hat zur Krankenschwester gesagt, passen Sie auf die Frau. Der hat geglaubt, ich drehe vielleicht durch oder so. Ja. Aber das war nicht so. Und dann haben sie mich operiert und nach der Operation hatten wir ein Gespräch und da hat der Arzt gesagt, Sie haben im ganzen Unterleib Metastasen und wir müssen Sie noch einmal operieren, aber wie gesagt, das ist das Einzige, was wir noch tun können für Sie. Und dann habe ich gesagt, nein, danke. Wenn ich sterben muss, dann brauche ich auch diese Operation nicht mehr und dann brauche ich auch keine Chemo mehr. Wie Gott will, so nehme ich es an. Dann hat er mich fürchterlich geschimpft, aber ich bin dann aus dem Spital gegangen. Und kurz darauf habe ich erfahren, dass ein indischer Priester in Wien ist, der die Gabe der Heilung von Gott hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay Gott, du hast mir schon so oft geholfen, dann fahren wir dorthin. Ja? Und dann sind wir dorthin gefahren. Dazwischen war meine Eheannullierung von meinem ersten Mann, ja, weil ich mir gedacht habe, wenn ich sterben muss, dann will ich wenigstens frei sein. Und er hat dann Gott sei Dank in die Ehe, also in die Scheidung eingewilligt und ich habe auch die Annullierung angestrebt. Und da hat mir dann die Sekretärin gesagt, sie hat das noch nie erlebt, obwohl sie über 40 Jahre im Dienst ist, sie war schon um die 60 Jahre, weil früher hat eine Eheannullierung sehr, sehr lange gedauert, ja. Also die war unter knapp 2 Jahren, war die Ehe annulliert. Früher hat das 7 bis 8 Jahre gedauert, hat sie mir gesagt. Und sogar der Ehebandverteidiger hat gegen die erste Ehe geschrieben. Ja, also es war wirklich von Gott so. Ja. Und so konnte ich dann Michael, meinen jetzigen Mann, heiraten. Und ja, wie ich dann in dieser Messe war, hat dieser Priester gesagt, und ich habe mir gedacht, na, wo bin ich denn da jetzt hinkommen? Das gibt's ja nicht, ja? Ich war total skeptisch, denn er stand vorne und sagte, es ist ein Franz da, der ist jetzt geheilt, der hatte Rückenschmerzen. Es ist eine Marie da, die hatte das und das, aber sie ist jetzt geheilt. Ich denke mir, das kann ja, das weiß ja, es kennt ja niemand und so weiter. Was soll das, ja? Und auf einmal sagt er, und es ist eine Christine da, die hatte Krebs, aber jetzt ist sie ganz geheilt. Ich spüre nichts. Na, ich sagte zu Michael, fahr mal da weg, das muss irgendwie was Falsches sein, ja. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe mich dann entschuldigt bei Gott. Ja, und gleich darauf bekam ich Grippe, Kreislaufkollaps ins Krankenhaus. Der Arzt kam zu mir und sagt, na, jetzt sind Sie doch wieder da, dann schauen wir mal, was Ihr Krebs macht. Und dann kam er nicht mehr. Nach der Untersuchung kam niemand, keiner sprach mit mir. Dann habe ich gesagt zu einer Schwester, ja, was ist jetzt, was ist da rausgekommen? Und dann hat sie mir jemand anderen geschickt, weil der mich da operieren wollte, der konnte das gar nicht glauben. Sie sind ganz geheilt. Es ist nichts mehr da. Nicht eine Metastase, gar nichts. Sie sind ganz heil, ganz gesund. Oh, dann habe ich mich wieder bei Gott entschuldigt für meinen Unglauben und mich geistig bei diesem Priester entschuldigt, der wirklich die Gabe der Heilung hat. Ja? Und was ist dann passiert? Mein Mann Michael war strengster Atheist, hat mich nur verlacht und hat mit allen Zeugen Jehova oder wer die immer war, nur gestritten, Gott gibt es nicht, das ist alles ein Blödsinn, ja, und so weiter. Und ich habe nur gebetet für ihn und habe mir gedacht, liebe Mutter Gottes, wir haben schon so viel geschafft, das werden wir auch noch schaffen, ja. Und habe gebetet und gebetet, bin selber immer in die Messe gegangen und zur Beichte und alles, weil ich weiß, wie wichtig die Sakramente sind, ja. Wir konnten ja dann natürlich auch kirchlich heiraten nach der Annullierung. Es war wunderbar, aber er hat nur geheiratet, weil ich halt gesagt habe, heiraten wir kirchlich, aber ja. Und dann, aber wir haben uns sehr lieb gehabt und haben das heute noch. Und dann habe ich gesagt, lieber Schatz, ich möchte nach Medjugorje fahren. Fährst du mir zuliebe mit? Naja, dir zuliebe fahre ich mit, dass wir zusammen sind. Wow! Und dann ist es passiert. Wir sind nach Medjugorje gefahren. Im Autobus ist gebetet worden, Rosenkränze und so weiter. Na, da hat er nur geschlafen, weil so ein Blödsinn, das will er ja gar nicht hören, ja. Gibt ja Gott gar nicht, ja. Und dann sind wir dort ausgestiegen und dann hat der Chauffeur gesagt vom Autobus, warten Sie bitte vor der Kirche zusammen, dass wir gemeinsam einziehen. Und dann stehen wir alle so vor der Kirche. Und was passiert? Mein Mann Michael beginnt zu weinen. Aber so zu weinen. Der hat geschluchzt wie ein kleines Kind. Ich habe ihn gehalten. Und was hast du, Schatz? Und was ist? Muss ich einen Arzt rufen, einen Notarzt? Oder was ist los? Und er konnte nicht einmal sprechen. So hat er geweint. Ja, das muss man sich vorstellen. Vor der Kirche. Bereits vor der Kirche. Und dann ungefähr nach, weiß ich nicht, 10 Minuten, Viertelstunde, weiß ich nicht mehr, hat er durchgeatmet und hat gesagt, es gibt Gott, ich glaube. Ja, ist das schön? Die Mutter Gottes hat ihn geschüttelt. Ja, sie hat ihn sozusagen dem Heiligen Geist geschenkt, dass ihm bewusst wird, dass er erkennt, dass es Gott gibt. Und das war natürlich ein wunderbares Erlebnis. Und dann wollte mein Mann mehr. Der hat gesagt, du, mir ist das alles zu wenig. Ich will in einen Orden eintreten. Na, dann musste ich ihm erklären, entweder müssen wir uns trennen oder wir dürfen nur einen Laienorden eintreten. Und dann sind wir in den Karmel eingetreten als Laienschwester und Bruder. Und der Karmel ist ja der einzige Orden, wo man Versprechen machen darf, wie im Orden, aber zu Hause lebt diese Versprechen. Ja? Also sonst ist man oft nur Oblate oder Helfer bei einem Orden, aber da lebt man wirklich wie im Orden, nur halt zu Hause. Ja? Und so haben wir immer mehr unseren Glauben gelebt. Ich bin kurze Zeit leider auch in die Esoterik gestolpert, weil der Teufel schläft nie, ja, durch meinen Helferwillen und dass ich eben immer allen Menschen helfen wollte. hat mir jemand gesagt, du geh dorthin, da wird geheilt, wie Gott heilt und das kannst du lernen. Ich habe mir nichts gedacht dabei, dass man das ja nicht lernen kann. Ich war leider so naiv und bin da auch hineingestolpert, habe aber dann bald bemerkt, dass da was nicht stimmt, ja, und habe dann auch von einem Priester eine Lossprechung gebraucht, weil das alles ist dämonisch, bitte. Die ganze Esoterik, Reiki, alles, was da angeboten wird, Yoga, bitte ganz gefährlich, esoterisch, Yoga, auch die Körperübungen in Yoga, sehr dämonisch, bitte nicht machen, bitte nicht. Ich sage es wirklich aus Erfahrung, ja. Und ich brauchte dann eine Lossprechung. Aber nur, dass man weiß, was alles passieren kann, weil wieder andere sieht, dass man mehr zu Gott geht, dann will er einen wieder wegziehen, ja. Und dann sind mein Mann und ich immer an einen Faschingsdienstag von diesem Trubel weggefahren, weil wir das nicht wollten. Sind meist in ein Kloster oder so irgendwo hingefahren. Ich hatte durch Medjugorje einige Gebetsgruppen gegründet, ja. Und da hat eine Dame gesagt, du, bring mir einen 7x7er Rosenkranz mit, den kriegt man bei uns nicht. Ihr fahrt sicher wieder am Faschingsdienstag wohin. Sage ich, na gut, mach ich, ja. Und dann fuhren wir nach Altötting, kamen da gerade noch zurecht in dieser wunderbaren Kapelle, dieser Gnadenkapelle zur Messe. Und dann bin ich gleich rausgelaufen zum Standl und habe gesagt, bitte einen 7x7er Rosenkranz, ja. Weil ich gemerkt habe, die backen auch schon zusammen, weil eben Faschingsdienstag war. Und da hat mir die Dame das so hingelegt, das Schachtel, und gesagt, ja, da ist ein 7er, und hat mir den Rosenkranz so in die Hand gegeben von diesem Schachtel. Und ich sah nur auf das Schachtel. Und da drinnen lag ein Zettel. Und ich sagte, kann ich bitte diesen Zettel haben? Da hat's geschaut. Na, den können's haben. Das ist nicht mehr aktuell, das können's haben, ja. Und dann hat mein Mann ihn da in die Hemdtasche gestellt und der heilige Konrad und das und das und das. Wir haben total auf den Zettel vergessen, ja. Am Abend waren wir noch bei unserer Gebetsrunde und dann sind wir heim, war es kurz vor 12, denke mal, oh, was war jetzt mit diesem Zettel? Den habe ich unbedingt gewollt, ich weiß ja gar nicht, was da drauf steht. Und dann ist das nächste Wunder passiert. Mein Mann gab ihn mir und da stand drauf, ich wünsche mir, dass mein heiliges Antlitz besonders an einem Faschingsdienstag verehrt werde. Wow. Und heute ist Faschingsdienstag. Und sie sagt, das ist eh nicht aktuell. Aber ich weiß auch gar nichts von einer Antlitzverehrung. Dann habe ich die Gebete gebetet, die da drauf waren, und habe das dann meinem Priester erzählt. Ja, muss ich auch dazu sagen, mir wurde Herr Pfarrer Pius von Stift Geras, Prämonstratenser, von unserem Bischof damals, Dr. Klaus Küng, als Seelenführer zugestellt, weil er gemeint hat, wir sollen das dem Bischof sagen, dass ihm Jesus in meiner Seele spricht. Und da war mir vorgeladen beim damaligen Bischof. Und der hat auch etwas gefragt, was sehr interessant war. Der hat gesagt, wie spricht Jesus in Ihren Herzen? Wie hören Sie das? Mit welchem Ton oder wie hören Sie das? Dann habe ich gedacht, oh Gott, wie erkläre ich das jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich höre das nicht. Ich spüre das mehr und weiß es dann. Na, Gott sei Dank, hat er gesagt, dann ist es echt. Weil wenn Sie das gehört hätten, dann wäre es nicht echt gewesen. Und ich habe mir schon gedacht, wie erkläre ich Ihnen das, ja? Und so bekamen wir Herrn Pfarrer Pius, ja, auch dann für die Antlitzverehrung. Weil, nachdem ich das dem Priester dann gesagt habe, hat er gesagt, ja, das ist jetzt eine Aufforderung von Himmel, dass wir das heilige Antlitz verehren. Und wir haben dann einen Verein gegründet zur Verehrung des heiligen Antlitzes. Und da habe ich auch wieder in der Diözese angerufen. Und da hat mir der damalige, sage ich jetzt nicht, abgeraten, einen kirchlichen Verein zu gründen, sondern er hat gesagt, bleiben Sie ein privater Verein. Das werden Sie noch gutheißen, glauben Sie mir. Aber lassen Sie sich vom Bischof die Gutheißung geben. Und das haben wir dann so gemacht. Spätere Jahre habe ich dann von der Schwester Maria vom heiligen Petrus, auch eine Karmelitin, die auch das Antlitz verehrt hat und Jesus zu ihr gesprochen hat, ein Buch bekommen und da stand drinnen, Jesus wünscht sich einen privaten Verein, der kirchlich gut geheißen ist. Den hatten wir gegründet, ohne es zu wissen, weil zu ihrer Zeit hat man ihr das halt nicht so geglaubt und hat das halt nicht so gemacht. Ja? Das heißt, wir hatten jetzt das Sühnewerk, das Jesus dieser Schwester damals aufgetragen hat, das hatten wir jetzt eigentlich in Österreich, in Krems, Langenfeld ins Leben gerufen und es hat sich weit ausgebreitet, ja, ganz weit ausgebreitet, über Afrika, Nigeria, Italien, Capena, Deutschland, Hede, Ungarn, Maria Remete, Philippinen und Brasilien und vielleicht vieles mehr, was ich gar nicht weiß, ja, hat sich dieser Verein und diese Verehrung ausgebreitet und ist wieder sozusagen aus dem, tut sie eh nichts mehr, wie die Dame gesagt hat, wieder ins Leben gerufen worden, das heilige Antlitz verehrt wird. Unter anderem haben wir auch ein Gebetbuch zusammengestellt zur Verehrung des heiligen Antlitzes. Und vor kurzem hat mir jemand geschrieben, ein Mail, und da stand drinnen, der heilige Papst Pius XII. Sagte, der Erste und der Zweite Weltkrieg wären nicht gekommen, hätte man die Andacht zum heiligen Antlitz Jesu befolgt. Muss man sich vorstellen. Pius XII. Und er hat nach Schwester Maria Pierina, die auch Antlitzverehrerin war, von Gott berufen, das Antlitzfest eingeführt in Italien. Ja? Er hat das eingeführt, Papst Pius XII., das wir heute noch immer am Faschingdienstag feiern. Ja? Und jetzt, als letztes Mittel, um den Dritten Weltkrieg zu verhindern, der vor der Tür steht, sollte man den Rosenkranz zum heiligen Antlitz Jesu beten und das Bild verehren, hat dieser Priester von dieser Dame in diesem Mail dazu geschrieben. Jetzt sollten wir es endlich tun, was wir im Ersten und Zweiten Weltkrieg verpasst haben. Seite 254 ist dieser Rosenkranz drinnen. So, ich muss nur schauen, ob ich nicht, dass ich nichts vergesse. Ja, ich freue mich sehr, dass ich so viele Gebetsgruppen gegründet habe. Und es war ja schon, ist jetzt schon ungefähr 30 Jahre aus. Und vor kurzem ist ein Kind, das in diese Gebetsgruppe hineingeboren worden ist, von ihrer Mutter und immer dabei war, schon als kleines Baby, hat sie es immer mitgebracht zur Gebetsrunde, ist Religionslehrerin geworden und hat dann gesagt, Christine, du hast immer gesagt, das Gebet ist so wichtig. Jetzt habe ich beim Religionsunterricht als erster immer ein Vaterunser und der gegrüßet seist du Maria gebetet. Sagt, erstaunenswert, manche haben das gar nicht gekonnt, obwohl sie von der von der ersten Hauptschule bis zur vierten Hauptschule und dann noch die Sonderklasse da, unterrichtet in Religion, ja. Und was ist dann passiert? Das hat sie uns bei einer Gebetsrunde erzählt. Hat sie gesagt, stell dir vor, Christine, eines Tages läuft man einem Mädel nach und sagt, Frau Lehrerin, wie kann ich mich denn taufen lassen? Ich möchte mich so gerne taufen lassen, weil ich bete jetzt immer und das ist so schön für mich. Also hat sie durch dieses Gebet eine Bekehrung gehabt, dass sie immer da gebetet hat. Hat Gott schon wieder gezeigt, wie wichtig das Gebet ist. Ja? Und da wir auch eine Aufgabe haben als Laienkarmeliten und uns natürlich nur Schwester und Bruder nennen dürfen, weil wir eben die Versprechen gemacht haben, wie im Orden, habe ich dann angefangen, Vorträge, Glaubensvertiefungen zu halten, Einkehrtage zu halten und so weiter. Und dann habe ich, Gott hat mir sehr geholfen, nicht ich, einen Vortrag gehalten über die Auslegung der Offenbarung. Und da habe ich natürlich auch Herrn Pius, meinen Seelenführer, eingeladen. Ja. Und dieser Vortrag hat mit einer kurzen Pause 4 Stunden gedauert. Und nachher hat er gesagt, ich sage Ihnen was, bitte verschriftlichen Sie das. Denn ich habe mir solch dicke Bücher gekauft über die Offenbarung. Aber niemand hat das so erklärt wie Sie und jetzt verstehe ich es erst. Jetzt kann ich es erst verstehen. Bitte verschriftlichen Sie das. Und so hat das Ganze ein bisschen angefangen. Frau Zeindl hat das erste Buch geschrieben über mich, damit man auch weiß, wer ich bin. Das war mir gleich gar nicht so recht, aber okay. Ich wollte lieber im Hintergrund bleiben. Und dann habe ich weitere, also vor kurzem habe ich das 19. Buch beendet, ja. Viele Bücher geschrieben. Und unter anderem natürlich auch, was jetzt für die heutige Zeit sehr, sehr wichtig ist, die Auslegung der Offenbarung. Damit man genau weiß, was kommt wirklich. Denn in den Medien wird durch KI und solche Sachen so viel, hätte ich bald was Falsches gesagt, Schlimmes ist ein besseres Wort, so viel Schlimmes verbreitet, was überhaupt nicht wahr ist. Es gibt auch da so viel Nahtoderlebnisse, das ist alles KI oder fast alles. Ich habe da mal reingehört in so Videos, also was die erzählen, das hat mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Ja? Und die können nicht wirklich vor Gott gestanden sein. Also man versucht jetzt, uns den letzten Glauben noch wegzunehmen. Ja, ja, und dann hatten wir einige Bücher und dann bin ich in Mariazell, mein Mann und ich sind sehr gerne in Mariazell, in die Kirche gegangen und habe gesagt, so, nach der Kommunion, Jesus, was mache ich jetzt mit diesen Büchern? Und dann kam, miete dir einen Stand. Na super. In meiner Pension soll jetzt am Standl stehen und Bücher verkaufen. Jesus. Na gut, im Gehorsam. Gut. Wir gingen aus der Messe. Ich ging zum nächsten Stand und sagte, kann man da einen Stand mieten? Ja, ja, da gibt's einen Stand zu mieten. Oh, der Mann bleibt gerade stehen. Fragen Sie ihn. Und wir hatten schon einen Stand. Und dann, wie gesagt, schrieb ich noch mehr Bücher. Und das muss ich auch einmal erklären, weil wir sind auch verleumdet worden. Das ist immer so. Der Teufel gibt keine Ruhe, ja. Wir haben eine Wohnung in Mariazell, die wir von unserem Geld bezahlen, ja. Ich habe all meine Bücher zur Verfügung gestellt für den Verein. Habe keinen Euro davon. Will auch keinen, ja. Ich könnte reich sein. Und wir arbeiten dort ehrenamtlich, auch die Frau Zeindl hilft uns aus, ja, wir arbeiten dort ehrenamtlich. Es ist alles für Gott und sein Werk und alles, was wir da an Büchern verkaufen oder bei den Vorträgen an Büchern verkaufen, wird dann den Verein natürlich gegeben und wir tun viele gute Werke. Und jetzt kommt's wieder. Und zwar, es kommen viele Leute zum Stand, sehr viele, und fragen dann halt, ja, ja, gibt's das überhaupt, ein Leben nach dem Tod und so weiter, ja. Und dann habe ich halt viele Gespräche. Und dass das nicht ich bin, sondern dass das wirklich Gottes Gnade und durch die Seelenschau von Pater Pio, er hat mir viele andere Sachen auch geschenkt durch diesen Segen, ist, stellt sich dann immer wieder heraus. Denn wir haben den Stand ja nur von Mai bis Oktober offen und jetzt circa 16 Monate insgesamt offen gehabt, waren 114 große Bekehrungen. Es kommen Menschen, die dann nach 40, 50, 60 Jahren Lebensbeichte wieder machen, wieder zur Kommunion gehen, wenn ich ihnen erkläre, wie wichtig die Kommunion ist. Einmal kam ein evangelischer Pastor, hat mich fast beschimpft und mit mir sehr, und wir sind Zauberer und was ich was alles, die Priester in der katholischen Kirche und hat halt keine Ruhe gegeben, aber die kleine Christine auch nicht, ja. Ich habe ihm immer wieder Kontra gegeben und habe gesagt, was glauben Sie, auf der ganzen Welt, in verschiedenen Sprachen, zu verschiedenen Zeiten, Menschen, die sich nie gekannt haben, sind Hostienwunder geschehen, sind wissenschaftlich ganz streng untersucht worden und hat sich herausgestellt, dass das übernatürlich ist. Und dann hat er mich so angeschaut, hat sich so angelehnt und so reingebeugt, dann haben wir gedacht, jetzt wird er mich gleich noch mehr schimpfen. Und auf einmal hat er gesagt, danke, dass Sie nicht den Mund gehalten haben. Danke, dass Sie das gesagt haben. Das war jetzt für mich ganz wichtig. Und wir haben dann noch einiges gesprochen. Und dann ist er, wie er weggegangen ist, immer wieder hat er sich umgedreht und hat mir noch zugewunken. Ich hoffe, er hat auch eine Bekehrung gehabt, würde ich mir sehr wünschen. Es kam auch ein Drogensüchtiger aus Deutschland, wo ich nicht wusste, dass der drogensüchtig ist, ja, durch Vermittlung per WhatsApp und per Telefon. Und dann wollte er nach Österreich kommen, nach Mariazell, und mit mir reden, weil er war auf der Suche. Und dann, wie er ausgestiegen ist aus dem Auto, habe ich ihn begrüßt, sah ihn an und Gott hat mir gezeigt. Und ich habe gesagt, aber mit den Drogen musst du aufhören. Wieso weißt du das? Das kann niemand wissen. Sage ich, Gott hat es mir gezeigt. Der war sowas von Biff-Baff, ja, dass ich das wusste, dass er Drogen nahm. Ist heute frei von den Drogen, ist wieder in die Kirchen eingetreten, ja, hat Lebensbeichte gemacht in Mariazell und seine Kommunion, seine erste empfangen, hat sich firmen lassen dann und so weiter und ist heute ein ganz guter Christ und versucht, andere zum Christentum zu bringen, ja. Und das ist nur sind nur ein paar so kleine Fälle, ja. Und wir haben ihn auch finanziell sehr unterstützt, ja, privat wieder, ganz zum Schluss dann vom Verein ein bisschen, weil es nicht mehr gegangen ist, weil wir schon mit unserem Geld total am Ende waren, dass er das durchhalten kann, weil er schwer krank auch ist. Und jetzt hat er in Österreich, Gott sei Dank, wir haben ihm auch eine Wohnung besorgt, und jetzt hat er in Österreich Arbeit und Wohnung und ist uns sehr dankbar und will nie wieder zurück nach Deutschland und will halt nur, er sagt doch Mama und Papa zu uns, ja, in unserer Nähe sein, und wie gesagt, ist ein guter Christ, ja. Oder das netteste Erlebnis möchte ich jetzt auch noch kurz sagen. Und zwar, eine Dame mit circa 65 war beim Stand, hat sich das Buch gekauft, wo meine Nahtoderfahrung drinnen ist und Gespräche mit Jesus. Und so nach 4 Wochen sowas kam sie wieder zum Stand, sah mich lächelnd an und sagte, ich heirate jetzt. Sage ich, ja, ich heirate jetzt. Denk mal, was hat das jetzt? Na, ich habe doch ihr Buch gekauft. Ich habe noch immer nicht begriffen. Sag ich, was hat das mit meinem Buch zu tun und so weiter? Na ja, ich war doch 40 Jahre nur standesamtlich verheiratet. Aber jetzt habe ich begriffen. Ich brauche die Gnade Gottes. Ich brauche den Segen Gottes. Man muss kirchlich heiraten. Und ich habe schon mit dem Priester gesprochen. Und ich heirate jetzt kirchlich. Na, war das schön, mir sind gleich die Tränen in die Augen gestiegen. Ja, und viele, viele, viele ganz große Bekehrungen. Es treten Evangelische in die katholische Kirche ein. Es treten viele, die ausgetreten sind aus der katholischen Kirche, wieder in die katholische Kirche ein. Und so weiter, ja. Einfach durch Gespräche am Standl, oder ich lade sie dann auch oft ein zu mir nach Hause. Und abschließend, es war auch ein Priester bei mir. Und ja, der wurde als Kind missbraucht und hat seither psychologische Behandlungen und, ja. Und ist halt immer noch unglücklich, konnte seinen Missbraucher nicht wirklich ganz vergeben und so weiter, ja. Und hat an die 40 Jahre Behandlungen gehabt. Dann habe ich ihn eingeladen vom Stand in die Wohnung. Er soll zu mir in die Wohnung kommen. Dann haben wir 4 Stunden gesprochen. Ich habe ihm einiges erklärt. Und dann konnte er den Missbraucher vergeben und braucht keine Behandlung mehr. Ja? Weil Gott ist unser Arzt. Gott ist unser Arzt. Und wir haben auch viel gesprochen. Und ich sage auch den Leuten immer, es ist so wichtig, bitte, geht kniend zur Mundkommunion. Ihr wisst nicht, was das andere einmal bedeuten wird, obwohl es erlaubt ist. Aber geht knien zur Mundkommunion. Lebt euren Glauben. Geht regelmäßig zur Beichte. Jetzt in der Fastenzeit ist wieder eine Einladung zur Beichte. Ja? Und ich habe auch, wie ich gesagt habe, viele Evangelische zum katholischen Glauben gebracht. Und da sagen viele, na, ich kann eh mit Jesus reden, warum soll ich da? Sag ich, kennst du ja die Bibel, du bist evangelisch, ihr schaut ja hauptsächlich in die Bibel. Jesus hat es eingesetzt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie erlassen, wortwörtlich, dem sind sie erlassen und so weiter. Sag ich, und Jesus hat auch Freikirchler, vor kurzem erst wieder, konnte ich, so hoffentlich, er hat es heute versucht, ich hoffe, es ist ihm gelungen, aus der Freikirche auszutreten und in die katholische Kirche einzutreten. Ja? Sag ich, Jesus hat das Papsttum eingesetzt. Ja? Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, das Papsttum. Sag ich, und nur, wer wirklich, weil die glauben ja immer, dass die Eucharistie, dass da keine Gegenwart ist, dann erzähle ich immer das vom Brennen im Herzen und so und sage, Jesus ist wirklich in der Eucharistie gegenwärtig und. Und das Papsttum ist auch wichtig. Es hat viele Päpste gegeben, wo auch was falsch gelaufen ist und die wird es immer wieder geben, das ist schon klar. Ich sage immer, das Bodenpersonal ist nicht perfekt, aber die Lehre Christi ist die einzig richtige. Die Sakramente, die heilige Kommunion, die Messe, kirchlich heiraten und. Ja, die Beichte. Und wenn man das tut, dann kriege ich auch immer Rückmeldungen. Die Leute sagen dann, ja, jetzt spüre ich erst wirklich Gott. Ich habe geglaubt, ich bin bei Jesus in der Freikirche. Aber das waren meine Gefühle. Das war nicht Jesus. Und jetzt spüre ich ihn wirklich. Ja? Also bitte, leben Sie nach den Geboten. Es gibt Himmel und Hölle. Und Gott ist ein barmherziger Gott, wie wir heute gehört haben. Und er vergibt jeden. Nur wer in der Sünde verharrt bis zum Tod, nur wer Gott ablehnt bis zum Tod, der wird von ihm getrennt sein und schwer leiden. Aber wer mit Gott lebt, ich sage immer, wir brauchen keinen neuen Weg in der Kirche. Wir brauchen eine neue Beziehung mit Gott. Wir müssen wieder nach den Geboten Gottes leben, mit ihm wieder Beziehung haben, mit ihm wieder sprechen. Er ist in unseren Herzen. Wie haben wir heute gehört? Er möchte sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Was ist der Thron? Unser Herz. Er will uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandeln. Durch die heilige Kommunion. Und er möchte in uns wohnen, in unserem Herzen. Und er möchte, dass wir lieben, denn Gott ist die Liebe. Und vor kurzem hat mich auch Herr Pius gebeten, für sein Pfarrblatt einige Artikel zu schreiben. Warum soll ich kirchlich heiraten? Warum soll ich in die Kirche gehen? Und so weiter, ja. Warum soll ich mich nicht einäschern lassen, sondern begraben lassen? Und ja, er ist mir sehr dankbar. Es war auch sehr interessant, weil er bekommt auch immer wieder den Beweis, dass nicht die kleine Christine das ist, sondern Jesus. Ja. Und zwar hat er mich da angerufen und hat gesagt, er möchte mich halt bitten um einen Artikel, warum soll ich kirchlich heiraten? Und ich habe von ihm auch was gebraucht und er hat gesagt, ja, da muss ich nachschauen, ich rufe Sie in 10 Minuten wieder an. Und in dem Moment war schon der erste Satz da von diesem Artikel, habe ich mich gleich zum Computer gesetzt, habe das hingeschrieben und dann ist weitergegangen. Und in 8 Minuten war der Artikel fertig. Ja. Und wie er mich dann nach 10 Minuten angerufen hat, habe ich gesagt, darf ich Ihnen was vorlesen? Ja, gerne. Und dann habe ich ihm den Artikel vorgelesen. Und dann war Stille im Telefon. Sag ich, hallo, hallo, denken wir jetzt die Verbindung aus oder was ist los? Dann sagt, ich bin zu Tränen gerührt. Ich bin zu Tränen gerührt. Das ist so schön, was Sie geschrieben haben. Danke, danke. Das war wieder ein Beweis. Ich hätte das nicht so schnell gekonnt. Ja? Gott ist immer da und will durch gewisse kleine Werkzeuge wirken. Ja? Und das ist wunderbar. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unseren Glauben leben, dass wir die Liebe und die Beziehung mit Gott leben und dass wir das heilige Antlitz verehren. Und Marlene de Presles hat einmal gesagt, sie war auch Karmelitin, wer betet, berührt die Ewigkeit. Und das möchte ich Ihnen jetzt mitgeben. Es gibt Gott, ich habe es selber erlebt, ich erlebe es immer wieder noch. Und wenn wir beten und nach seinen Geboten leben, auf die heilige Messe und die Sakramente das halten, was wir tun sollen, dann wird uns der Himmel sicher sein. Und wir wollen doch für unsere Kinder und für uns selber das Beste. Also gehen wir den Weg mit und in der Kirche und mit Gott. Gelobt sei Jesus Christus. Ich möchte mich bei Ihnen mit dem letzten Buch bedanken. Bitte, für die Einladung. Dankeschön. Wie gesagt, drüben gibt es Agape und Bücher kann man drüben erwerben. Und wenn Sie noch Fragen haben, die würde ich dann gerne drüben beantworten. Gell? Dankeschön. Danke.
Danke, Frau Götzgut, liebe Christine. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, sozusagen als Applaus, das Lied noch zu singen gemeinsam, noch preiset unseren Gott, singen wir in der Allianz von Dem.